Radio 1, das Berlinale Radio.
Und wir haben die Freude, jeden Abend hier Filme vorzustellen, die uns wichtig sind. Beim Folgenden ist es auch wieder besonders wichtig, zum einen, weil er Chancen hat für einen Preis. Denn Sie wissen ja, wir haben den Panorama-Publikumspreis, teilen da auch seit einigen Jahren. Also zwischen Dokumentar und Spielfilm kann ich übrigens auch mal sagen, das haben wir gemacht, um die Spielfilme zu schützen, weil es haben nicht immer Dokumentarfilme gewonnen. Was auch einiges auch sagt über dieses sehr, sehr interessierte Publikum bei der Berlinale. Also es gibt seit einigen Jahren also zwei Preise, Dokumentar und Spielfilm. Und ich denke mir, dass der folgende Film auch gute Chancen hat, denn er hat mich sehr bewegt. Ich muss sagen, einer der bewegendsten, vielleicht sogar der bewegendste Film bisher bei der Berlinale. Bei der Premiere, habe ich gehört, gab es Standing Ovations. Die Leute sind aufgestanden, haben sehr, sehr lange geklatscht für diesen Film. Ich freue mich sehr, dass wir uns mal wiedersehen. Ist jetzt sehr lange her, denn ein schöner Film, ein Dokumentarfilm auch. Wir sind im Süden, es ist 15 Jahre her tatsächlich. Jetzt bist du also wieder hier bei uns. Ich grüße ganz, ganz herzlich die Schöpferin von Die Möllner Briefe, Martina Priestner. Hallo und willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Martina, in diesem Film, also über den ich auch wahnsinnig lange nachdenke, ich habe jetzt wirklich viele Fragen, die mich bewegen und die mir auf den Nägeln brennen, erzählst du eben vom November 1992, von dem schrecklichen Anschlag in Mölln. Das heißt, du erzählst nicht wirklich von diesem Anschlag, über den wir viel wissen, sondern es geht um die Nachwirkungen, es geht um das Heute. Aber ich will vorher mal was ganz anderes fragen, was ich besonders schön und wichtig an dem Film finde. Du erwähnst nicht einmal die Täter, du zeigst kein Bild von ihnen, die Namen kommen nicht vor, die sind nicht da. Da ist die Untat und ich denke, das ist eine sehr bewusste Entscheidung von dir, zu sagen, ich rede hier über die Opfer und nicht über die Täter?
Absolut. Ganz klare, bewusste Entscheidung. Die war von Anfang an klar. Da gab es für mich auch nichts dran zu rütteln oder da war keine Ambivalenz. Das war gesetzt. Wir sind eine sehr täterfokussierte Gesellschaft. Wir kennen die Namen, wir kennen die Geschichten, wir interessieren uns für ihre Biografien, für ihre Leben. Und wir kennen aber oder wir wissen kaum etwas über die Betroffenen, die Überlebenden, was es eigentlich heißt, nach so einem Anschlag weiterzuleben. Und insofern war das eine ganz klare Entscheidung.
Ich also wirklich nur begrüßen kann. Und damit konzentrierst du dich eben auf die Überlebenden, auf die Menschen. Und das merkt man dem Film eben auch an. Das versteht man vielleicht dann erstmal noch so richtig. Die niemals einen inneren Frieden finden werden. Also das, was damals geschehen ist, wird ihr Leben und das ist jedem Einzelnen übrigens auch klar, glaube ich, bis zum Ende prägen. Wie hast du es empfunden?
Genau, diese Narben verheilen nie. Es war so, als ich Ibrahim Arslan, einer der Hauptprotagonisten im Film, als ich ihn kennengelernt habe, hat er zu mir einen Satz gesagt, der hat mich begleitet, der ist so bei mir geblieben, hat gesagt, unsere größte Sehnsucht ist es, unsere Geschichten zu erzählen, weil dann das Trauma leichter wird. Und es war auch ein bisschen eine Aufforderung für mich, diesen Film zu machen. Aber diese Menschen leben weiter. Es prägt und formt ihr Leben jede Sekunde. Und klar, sie finden unterschiedliche Strategien, damit umzugehen. Aber kaum jemand von uns, und sie leben ja auch weiter mit dem Rassismus, mit dem Alltagsrassismus, mit dem strukturellen Rassismus. Und kaum jemand von uns weiß eigentlich, was das heißt und wie sich das anfühlt.
Das versteht man etwas besser nach deinem Film, weil, und das muss ich auch sagen, hat mich beeindruckt, die sehr klar sind in den Aussagen, weil sie teilweise auch Aktivisten sind, also auch wirklich bewusst kämpfen dagegen, aber man denkt die ganze Zeit, das ist auch ein Geschenk natürlich für dich als Dokumentarfilmregisseurin, solche Zeugen und Zeuginnen zu haben, die so klar analysieren und die so genau einordnen können, auch ihre eigenen Gefühle übrigens, so genau beschreiben können.
Also mir ging es schon, dass ich das sehr unterschiedlich fand bei den einzelnen Menschen, die ich begleite über einen längeren Zeitraum im Film. Ibrahim ist ja bekannt. Also als ich Ibrahim kennenlernte, er war mir bekannt. Ja. Es war wirklich klar, wen ich da vor mir habe. Ich wollte ihn auch gerne kennenlernen. Und aber dann der Bruder, von dem hatte ich ja noch nie gehört, oder von der Schwester. Und ich fand es schon auch gerade interessant, an welch unterschiedlichen Punkten in ihrem Leben die ja sind. Während Ibrahim als Aktivist so einen Weg gefunden hat, nicht, dass es Trauma leichter wäre. Er leidet auch unter vielen posttraumatischen Belastungsstörungen, die einfach wirklich heftig sind. Aber er hat so einen Weg gefunden, zu kanalisieren durch diese aktivistische Arbeit und diesen Auftrag, die er auch hat, dass die Erinnerungen einfach, die Menschen nicht zu vergessen und so ein Erbe da auch antritt. Und der Bruder wiederum ist einige Jahre jünger, der war damals 8, als der Anschlag passierte und wurde aus dem Fenster geworfen. Und er hat sein ganzes Leben versucht, das alleine, also irgendwie damit klarzukommen. Er wollte nicht darüber sprechen, hat aber irgendwann gemerkt, mir geht's einfach so schlecht, ich kann nicht mehr. Und hat dann diesen Schritt jetzt erst, es ist noch ganz frisch, dass er sagt, ich bin Opfer, ich brauche Hilfe. Mein Bruder hat sich auch Hilfe geholt, also kann ich das vielleicht auch machen. Und dann Jelis, die Tochter, die Schwester von den beiden, die ja erst 3 Jahre nach dem Anschlag geboren wurde und die aber natürlich durch diese intergenerationale Traumata genauso betroffen ist.
Mhm. Was mich auch beeindruckt hat, war bei dem Bruder gerade, dass er dich ja an diesem Prozess teilhaben lässt. Das ist auch ein Prozess körperlicher Veränderung. Auch das ist ganz klar, also wie er dann versucht, sehr viel Gewicht zu verlieren, weil er auch weiß, das ist ja Teil natürlich auch seines Traumas. Also das ist ja eine große Offenheit und eine große Intimität, das also auch über den Körper mitzuerzählen und das zuzulassen.
Absolut. Also ich bin auch, für mich auch gar nicht so selbstverständlich, dass diese Menschen mir vertrauen oder dass sie offen waren dafür, mich kennenzulernen und sich auf diese Reise zu begeben. Und mit Namek, das ist tatsächlich, es hat so eine Ebene, also er lässt sich ja dann auch dieses Trauma nochmal unter die Haut tätowieren und gleichzeitig hat er, also ist eine Form dieses Traumas, wie sich das manifestiert, einfach, glaube ich, natürlich auch ein Schutz, ne? Also, dass er einfach sehr viele Kilos auf die Waage bringt, noch am Anfang des Films und dann eine absolute Transformation durchläuft und er lässt uns einfach ganz, ganz eng dabei sein und wir können ihn begleiten, war für mich auch einfach sehr beeindruckend und nichts ist schwieriger für ihn, als sich zu öffnen und darüber zu sprechen. Also das kostet ihn sehr, sehr viel Überwindung. Gleichzeitig hat er auch gemerkt, so kann es nicht weitergehen und versucht eben diesen Weg zu gehen, ja.
Also das meine ich eben mit diesem Geschenk, dass man die Offenheit dir entgegengebracht hat. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Ausgangspunkt auch des ganzen Films, auch des Titels, die Möllner Briefe. Weil dieser Vorgang ist für mich nach wie vor eigentlich ungeheuerlich. Und wir müssen es kurz vorher erklären. Die Mutter sagt nämlich mal, oder hat damals auch gesagt, das wird zitiert im Film, sie fühlte sich nach diesen Anschlägen völlig verlassen in Deutschland. Sie hatte das Gefühl, das ganze Land ist gegen sie. Klar, nach diesen grauenhaften Vorfällen. Sie hatte das Gefühl, es ist ein Feindesland. Das hätte nicht so sein müssen. Und vielleicht kannst du es mal erklären.
Ja, es gab eine Solidarität. Also es wurden sehr viele Briefe geschrieben, Karten, Trauerkarten, Faxe wurden geschickt. Und die Anteilnahme und Mitleid und Mitgefühl ausdrückten. Und die haben die Familien nicht erreicht. Genau, diese Briefe wurden im Stadtarchiv, also im Archiv der Stadt Mölln aufbewahrt und haben erst durch einen Zufall 27 Jahre später wurden die entdeckt und sind jetzt erst sozusagen an die Menschen weitergeleitet worden, haben jetzt eigentlich erst die Menschen gefunden, denen sie damals, an die sie adressiert waren, ja. Also, ja.
Ja, ich glaube, es ist Ibrahim, der sagt natürlich auch juristisch völlig zu Recht, dass unser Eigentum, also die Briefe hätten uns erreichen müssen, sind manchmal an die Stadt adressiert worden, weil die Leute auch nicht immer die Adresse wussten, ganz klar. Aber warum sind die nicht weitergegeben worden? Also der Stadtkämmerer oder der Archivar ist heute noch der gleiche übrigens wie damals. Warum sind diese Briefe behalten worden?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir wissen es nicht wirklich. Meine Erklärung führt mich auf die Spur, es hat also institutioneller, struktureller Rassismus, glaube ich, spielt eine große Rolle. Desinteresse, also war es Absicht, war es Ignoranz, war es Empathielosigkeit, vielleicht ist es eine Mischung aus allem, die waren damals, es war einfach natürlich war es eine Ausnahmesituation und vielleicht, wenn man jetzt nicht davon ausgeht, sie müssen das sofort in dem Moment, aber sie hatten ja jetzt auch nochmal 30 Jahre Zeit und im Film zeigen wir allerdings auch und wir konnten es einfach nicht wirklich klären. Der Bürgermeister damals war leider nicht bereit, mit uns zu sprechen, was ein großes Anliegen gewesen wäre, auch von Ibrahim, weil eigentlich kann nur er ein bisschen Aufklärung und Licht ins Dunkel bringen. Es gibt da sehr widersprüchliche Dokumente auch. Die liegen jetzt übrigens alle in Köln bei DOMIT, dem Dokumentationszentrum für Migration. Und man kann da, HistorikerInnen können sich da jetzt auch dran machen. Es gibt einen Brief, der vermuten lässt, dass es immerhin die Idee damals gab, dass man die Betroffenen informiert über diese Briefe, aber das ist sehr widersprüchlich. Mhm. Da steht in der ersten Zeile, anliegend beigefügt, finden Sie die Briefe? Aber das hätte ja geheißen, all diese Menschen hätten kistenweise, säckeweise Post irgendwann mal vor der Haustür gehabt. Und am Ende vom Brief steht aber dann, Sie können sie bei mir einsehen. Und man muss natürlich aber auch noch dazu sagen, die Menschen damals hatten ja gerade alles verloren. Ja, die waren obdachlos, die beiden Häuser waren ja nicht mehr bewohnbar, die lagen schwer verletzt im Krankenhaus. Insofern, wo hätten sie diesen Brief, aus welchem Briefkasten hätten sie den Brief rausholen sollen, ja.
Also der heutige Bürgermeister ist natürlich ein anderer und auch ein jüngerer Mann, also der kann da auch keine Auskunft geben. Der Archivar könnte es eigentlich, oder tut es irgendwie nicht so richtig.
Ja, also einerseits hält er so ein bisschen, also es ist vielleicht auch nicht so einfach, er Ibrahim ist ihm ja auch dankbar, er dankt ihm immer wieder, danke so.
Weil erstaunlich höflich die ganze Zeit über.
Ja, große Fähigkeit von Ibrahim. Und vielleicht muss man ja auch dankbar sein, die Briefe könnten ja auch weg sein. Mhm. Aber sie sind noch da, sie wurden immerhin irgendwie aufbewahrt. Und dass man in 30 Jahren nicht nochmal auf die Idee kam, irgendwas damit zu machen oder dass niemandem mehr eingefallen ist, mal, hallo, hier liegen Briefe, wollen wir nicht nochmal gucken? Das ist natürlich schon wirklich niederschmetternd. Und der neue Bürgermeister, das stimmt, der will eigentlich was anders machen. Das erzählen wir ja auch über einen Zeitraum von einem Jahr. Und man muss einfach mal abwarten, wo die Reise hingeht und ob es wirklich, also der wirklichen Wunsch nach Aufklärung, bin ich mir jetzt nicht sicher, den sehe ich da auch nicht. Und der Archivar selber, ja, also ich will da gar nicht so viel zu sagen, weil ich glaube, es ist so ein bisschen selbstentlarvend. Oder es war jetzt für uns ging es gar nicht darum, diese Menschen zu verurteilen oder bloßzustellen. Wir haben einfach versucht, sozusagen das für sich selbst sprechen zu lassen mit den Aussagen, die sie dazu gemacht haben. Weil mein Anliegen war es jetzt auch nicht investigativ, die Vergangenheit zu rekonstruieren. Das wird nicht möglich sein. Mir geht es eher um die Verantwortung heute. Und ich glaube, es hat ja ganz viel mit Abwehr und Verdrängung zu tun, warum wir sozusagen auch überhaupt uns immer so gern auf die Täter fokussieren.
Ja. Dazu noch ein Wort, weil das sind natürlich auch ganz anrührende Kinderzeichnungen dabei. Nicht? Also Kinder versuchen ja irgendwie auch ihre Trauer da auszudrücken. Das sind heute erwachsene Menschen. Und es gibt auch sehr schöne Momente wirklich in diesem Film, nämlich wenn dann diese Leute besucht werden von den Überlebenden. Und da merkt man auch plötzlich so eine Verbindung. Da ist was entstanden, wirklich, zwischen den Leuten?
Ja, da gibt es Kontakt seitdem. Und viele sind ja tot auch. Wir haben uns auf die Suche gemacht und Ibrahim hat so eine Vorauswahl getroffen, beziehungsweise er hatte natürlich bei bestimmten Briefen ganz klar so, oh, die muss ich kennenlernen. Andere, die er kennenlernen möchte, Lagergemeinschaft Ravensbrück, da lebt einfach niemand mehr. Und dann war das, da gibt es jetzt eine Verbindung, genau. Ja, und wir haben drei Begegnungen haben wir gedreht und das ist sehr, war sehr berührend.
Ja, und das sind auch wirklich Lichtpunkte, finde ich, in diesem Film, also Hoffnungszeichen. In dem Film Die Möllner Briefe, der hier auch nochmal zu sehen ist, die letzte noch nicht ausverkaufte Vorstellung ist am Samstag, 12.30 Uhr in der Urania. Da gibt es die Tickets dann ab 19. um 10 Uhr, muss man dann also ganz schnell ins Netz gehen. Aber man kann auch warten auf den Herbst, da wird der Film nämlich ins Kino kommen, Die Möllner Briefe von Martina Priesner. Danke dir sehr herzlich, schön, dass du bei uns warst.
Danke dir für die Einladung.